der Fußball-Podcast.
Liebe Freunde und Freundinnen, macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück. Wir ziehen euch jetzt mal so richtig rein in unser Leben, in die Zeit, in unseren Alltag. Leichter Nieselregen prasselt an die Fensterscheibe. Es ist nass, kalt und windig und an manchen Tagen wird es gar nicht richtig hell in Hamburg. 4 Uhr morgens oder 4 Uhr nachmittags, ach egal, alles das Gleiche. Wenn die funkelnden Weihnachtslichter nicht wären, dann wären wir völlig orientierungslos. Sie weisen uns den Weg zu den vielen Weihnachtsmärkten, die uns an jeder Ecke dieser Stadt begegnen. Dort duftet es nach Zimtsternen. Wie riechen die eigentlich? Gebrannten Mandeln und ranzigem alten Bratfett. Und trotzdem bin ich noch gar nicht dazu gekommen, mich zwischen gackernden Sekretärinnen mit Rentierhörnern und leicht lallenden Bürohengsten mit roten Bommelmützen an die Glühweinstände zu drängeln. Ja, ich bin punschlos glücklich. Hier ist der Podcast, der ohne Last Christmas auskommt, der aber nie ohne den witzigsten Weihnachtswichtel auskommen würde, den man sich vorstellen kann. Fabian Wittke, es ist der 9. Dezember 2024. Hier ist Anstoß.
Wow. Ich bin das, was man eigentlich in einem Podcast nicht sein sollte. Ich bin sprachlos. Ich bin auch ein bisschen gerührt. Das war die Weihnachtsgeschichte frei nach Anstoß, Moderator, Podcaster, Nationalmannschafts, Bundesliga. Ach, ihr wisst es doch auch, Reporter. Michael Augustin am anderen Ende dieser Leitung. Du bringst hier die Weihnachtsstimmung nach Hause. Du machst das, was Robbie Williams mit seinem Weihnachtsmovie, mit seiner Lebensgeschichte erzählt. Du machst das, was er mit dem musicalartigen Film Better Man in die Kinos zaubert und mit Forbidden Road in die Rundfunkgeräte, in die Spotify-Playlisten. Du machst es ein bisschen wohlig, besinnlich und einfach nur schön. Vielen Dank.
Ja, ich habe auch noch eine Kerze angezündet. Gestern war ja der 2. Advent. Heute ist der Tag nach dem 2. Advent. Ich habe es gesagt, 9. Dezember 2024. Blick auf die Uhr. Och, ist das spät. 20.38 Uhr. Ja. Und ja, es weihnachtet sehr in Hamburg. Es weihnachtet in der Fußball-Bundesliga. Man könnte auch sagen, die Bundesliga steuert langsam auf die Winterpause zu. Das erkennt man an Nebel und Wind, die immer wichtiger werden. Paul Nebel für Mainz 05, Jonas Wind für den VfL Wolfsburg. Darüber werden wir natürlich reden, über das Spektakel, das sich gestern Abend oder gestern am späten Nachmittag in Wolfsburg ereignet hat. Die Anstoß-Community fragt sich seit Tagen, seit mindestens einer Woche, ja, wie sind Sie denn jetzt nach Kiel gekommen, Fabian Wittke und Michael Augustin? Wir waren beide in Kiel, Holstein Kiel gegen RB Leipzig. Über unsere Erlebnisse werden wir auch sprechen. Ja, und dann mal gucken, was wir noch so hier anreißen werden. Natürlich gibt's auch eine kleine Überraschung. Der eine überrascht den anderen. Die Kultrubrik. Und wie ja des Öfteren in der Vergangenheit, ein kleines Quiz von mir für dich zu Anfang, Fabian. Ja. Woran erkennt man, dass in der Bildredaktion dieser Podcast gehört wird?
Wahrscheinlich an dem Schlagzeilorakel oder an der pfiffigen Überschrift.
Wetterspektakel in Wolfsburg. Erst Nebel, dann Wind. So habe ich es heute gelesen, am Tag nach diesem 4:3. Ja, ich glaube, die hören auf jeden Fall das Schlagzeilen-Orakel. Herzlich willkommen, liebe Bildredakteure. Grüße nach Berlin. Da werden, glaube ich, die Schlagzeilen gemacht. Schön, dass auch ihr dabei seid.
Definitiv, ja. Liebe Grüße nach Berlin. Ich mache mir hier zu Beginn dieser Folge, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, auf jeden Fall erstmal so ein schönes Paulaner auf. Und zwar Paulaner Spezi Zero. Das ist momentan so mein Guilty Pleasure. Du weißt ja, Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit, in der man theoretisch auch mal so ein bisschen fünfe gerade sein lassen kann, wo man natürlich den Winterspeck auch so ein bisschen züchtet. Aber ich habe mir überlegt, noch nicht. Ich möchte mir das doch ein bisschen aufsparen bis kommende Woche. Von daher Paulaner Spezi Zero ohne Zucker.
Die From Paulaner Zero to Hero.
So ist es. Die Kardiologen werden aufschreien und sagen, hau dir doch nicht diese ungesunde Zuckerersatzplörre rein. Aber in dieser Folge werde ich das noch genauso tun. Ja, du hast schon so viel vorgelegt. Ich finde das schön, dass du noch nach all den Jahren Anstoß mich immer wieder überraschst und vor allen Dingen durch Eifer, Ehrgeiz und Disziplin und natürlich vor allen Dingen auch durch Kreativität glänzt. Vielen Dank dafür. Ach, Michael, schön, dass du am anderen Rohr bist. Du bist in deinem Podcast-Keller. Ich bin hier in meinem noch nobleren Nobelviertel. Und ja, schön, dass wir es einrichten konnten, oder?
Ja, und auf dem Podcast-Keller bin ich angesprochen worden. Also viele stellen sich da, glaube ich, ein riesengroßes Studio vor, das ich mir hier errichtet habe.
Aber man muss ganz ehrlich sagen, ja, stimmt, genau so ist es. Vergesst Alex Christensen, vergesst H.P. Baxter. Wenn ihr mal irgendwann vergesst Ralf Siegel oder Dieter Bohlen, wenn ihr in diesen Keller geht, dann denkt ihr, Wahnsinn. Also Berlin im Zweiten Weltkrieg unterkellert ist nichts dagegen. Also das, was Michael Augustin sich dahin gebastelt hat, das ist wirklich... From another star. Ja.
Hier werden die Hits gemacht. Leider höre ich dich nicht mehr. Was ist denn da los? Liegt das am Keller?
Nee, hörst du mich nicht mehr? Doch, jetzt hörst du mich wieder?
Jetzt höre ich klar, dich wieder. Natürlich, ah, ja. Da war kurz die Verbindung unterbrochen.
Entschuldigung an dieser Stelle. Wir müssen natürlich noch ganz kurz sagen, diesen Podcast haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, ne?
Ja, so ist es. Aber ganz so prunkvoll, protzig wie einige denken, ist das hier nicht. Also der Podcast-Keller befindet sich direkt neben dem Waschkeller. Und neben dem Rumpelkeller und Jens Keller ist ja auch noch irgendwo. Und in Wirklichkeit habe ich nur einen Laptop aufgestellt und ein kleines Mikrofon. Da spreche ich rein. Das Laptop brauchen wir, um eine Internetverbindung herzustellen, damit wir beide zueinander sprechen können. Fabian bei sich zu Hause im Nobelviertel und ich hier bei mir zu Hause. Und es könnte sein, dass das die vorletzte Anstoßfolge im Jahr 2024 ist. In der kommenden Woche ist dann ja auch schon die letzte Woche vor dem letzten Bundesligaspieltag des Jahres. Und auch wir Racker, wir Workaholics brauchen natürlich mal so ein paar Tage Urlaub. Und den nehmen wir uns zwischen den Jahren, würde ich sagen.
Haben wir natürlich auch noch nicht drüber gesprochen, genauso wenig wie über unsere Fahrt nach Kiel. Aber das erfahre ich dann natürlich alles hier live, genau wie ihr auch. Aber bevor wir in die Winterpause gehen, gibt es natürlich noch in der Barclays Arena in Hamburg das große Weihnachtsspecial mit den ganzen Stars, mit Toni Kroos, mit Felix Kroos, mit Cristiano Ronaldo, mit dem frisch gebackenen MLS-Meister Marco Reus. Mats Hummels wird erzählen, wie es ihm in Rom geht, Robin Gosens, wie er die Reunion mit Italien erlebt und so weiter und so fort. Also geht mal auf die Instagram-Seite. Die ersten ab einer Followerzahl von 4 Millionen kriegen auf jeden Fall die Freitickets, oder? So hatten wir das auf uns überlegt.
Und was haben wir damit zu tun? Achso, wir sind die Hosts, die Gastgeber, richtig?
Ja, klar.
Ah, ja. Ja. Mann, du überraschst mich aber auch hier. Ja, und wenn Jonas Wind so weitermacht, dann wird er auch noch eingeladen.
Definitiv.
Man könnte ja auch sagen, der VfL Wolfsburg in Person von Ralf Hasenhüttl hat gestern den Wind of Change eingewechselt. Oder?
Ja, klar, definitiv. Er hat, also ich habe das immer so über den Ticker verfolgt und immer dann... den Kicker-Ticker geöffnet, als Mainz wieder führte. Und als sie dann das zweite Mal führten, habe ich gesagt, okay, jetzt ist das Ding durch. Aber der VfL Wolfsburg zeigt sich ja sehr, sehr widerspenstig. Ne? Also anders oder beziehungsweise bei Mainz könnte man auch sagen, Mainz ereilt oder hat immer wieder dieses Schicksal ereilt, was viele auf dem Weihnachtsmarkt haben, wenn es regnet, dass es manchmal dann so von hinten so in die Jacke reintropft, dass es so quasi hinten reinregnet. Und das ist natürlich unangenehm, das ist nass. Und am Ende geht man dann nach Hause und hat so ein Krankheitsgefühl. Und so ging es ja den Mainzern auch. Also sie waren zwar stark, aber nicht stark genug für den VfL Wolfsburg, der aktuell so richtig in einem Flow ist.
Ja, der Tabellenfünfter ist. Jonas Wind hat das Siegtor in der 4. Minute der Nachspielzeit erzielt, 2 Tore geschossen, wurde Anfang der 2. Halbzeit eingewechselt. Mainz war bis dato auswärts noch ungeschlagen. Also die Auswärtsriesen aus Mainz sind dann von den Wölfen aufgefressen worden. Der VfL hat seit 8 Pflichtspielen nicht mehr verloren, ist jetzt Tabellenfünfter, unter anderem vor Borussia Dortmund, vor dem VfB Stuttgart, also vor 2 Champions-League-Teilnehmern platziert und niemand interessiert es. Es ist wirklich so. Ich habe mir mal die Zuschauerzahlen angeguckt der vergangenen beiden Spiele. Also wir gehen mal zurück ans vorletzte Wochenende, also das vor dem gerade vergangenen. Da gewann Wolfsburg ja 5:1 in Leipzig. Dann gab es unter der Woche ein DFB-Pokalspiel, das Achtelfinale gegen Hoffenheim, Heimspiel. 13.909 Zuschauer. Ich habe die Zahl dem Kicker entnommen und dem Kicker glaube ich alles, was drin steht. Das ist dann wahrscheinlich die Zahl, die kommuniziert wurde vom Verein, die der Stadionsprecher irgendwann während der 2. Halbzeit durchgesagt hat. Wie gesagt, 13.909 bei Wolfsburg gegen Hoffenheim. Wolfsburg hat 3:0 gewonnen, ist ins Viertelfinale eingezogen. Dann gestern das Spiel gegen Mainz um 15:30 Uhr. 20.000 36 Zuschauer. Das gar nicht mal so große Wolfsburger Stadion, zu zwei Drittel ausgelastet. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzuschauen, wie denn so das Zuschauerinteresse in den Ligen darunter, in der zweiten und dritten Liga war. Und ich bin tatsächlich auf einige Stadien oder Standorte gestoßen, in denen mehr Zuschauer waren als in Wolfsburg. In der zweiten Liga, was glaubst du, welche Standorte könnten das gewesen sein? Ich könnte dir nochmal vorlesen, wo dann die Spiele, die Heimspiele am vergangenen Zweitligaspieltag stattgefunden haben.
Doch, ich würde jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, also auf jeden Fall ja. HSV gegen Darmstadt. Da waren wahrscheinlich wieder um die 50.000, richtig?
Da waren mehr Zuschauer, richtig.
Fortuna Düsseldorf gegen Braunschweig würde ich sagen auch.
Genau, beim HSV waren es 51.616 Zuschauer. Düsseldorf gegen Braunschweig, warte, wir wollen das jetzt ganz genau nehmen, da waren es 34.500 Zuschauer.
Kaiserslautern gegen Karlsruhe waren bestimmt auch mehr.
Völlig richtig, ich gehe ganz kurz mal in die App, da waren es 48.567 Zuschauer.
Und bei Hannover 96 gegen die SSV Ulm, nein, gegen den SSV Ulm waren auch mehr.
Ja, 25.600, völlig richtig. Ja. Also genau diese vier Stadien waren besser besucht, diese vier Zweitligastadien. Und in der dritten Liga gab es auch noch drei Stadien, die besser besucht waren. In Rostock, in Aachen und in Dresden waren mehr Zuschauer als beim Spiel Wolfsburg-Mainz gestern. Und wenn ich die Hoffenheim-Besucher und die Mainz-Besucher zusammenzähle, dann habe ich ein paar mehr, als in Dresden da waren gegen Bielefeld. Und was sagt uns das? Wolfsburg kann erfolgreich sein oder erfolglos sein. Sie können spielen, wie sie wollen. Es interessiert eigentlich niemanden.
Ja, aber dabei kann ich das ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstehen, weil vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal also aus der Sicht der VWler schaue, ich meine, das ist doch eigentlich beim VfL Wolfsburg, Ralf Hasenhüttl hat doch genau das, was die VWler wollen, nämlich wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter, kannst du immer noch frischen Wind von der Bank bringen.
Ja, das hat sehr gut geklappt, das hat gegen Hoffenheim geklappt und gestern Doppeltorschütze Wind, dank ihm hat ja Wolfsburg gegen Mainz gewonnen. Jetzt kann man sagen, die Volkswagen-Mitarbeiter haben vielleicht gerade andere Sorgen. Aber man kann auch sagen, ja, damit die vielleicht auch mal nicht nur an ihre unklare berufliche Zukunft denken, können sie sich doch mal 90 Minuten Abwechslung holen und sich ein Heimspiel des VfL Wolfsburg angucken. Aber ich glaube, darüber hätten wir auch schon vor 10 Jahren sprechen können. Da gab es diesen Podcast noch nicht. Vor 10 Jahren war der VfL Wolfsburg unter Dieter Hecking sogar sehr erfolgreich. Pokalsieger 2015 mit Spielern wie Kevin De Bruyne, Max Kruse, Julian Draxler, André Schürrle und einigen anderen, Diego Benaglio im Tor und so weiter und so weiter. Aber da waren die Stadien auch nicht ständig ausverkauft. Oder da war das Stadion, das VW-Stadion, die VW-Arena, auch nicht ständig ausverkauft. Und man muss dazu sagen, unter Ralf Hasenhüttl spielt die Mannschaft ja einen, ich will nicht sagen spektakulären Fußball, aber es fallen relativ viele Tore in Heimspielen, übrigens auch in Auswärtsspielen des VfL Wolfsburg. Und das ist, das kann man sich gut angucken. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, aber mich wundert es auch nicht, weil die Probleme hat Wolfsburg eigentlich seit jeher.
Ja, die Wolfsburger haben, glaube ich, für das Einzugsgebiet ein zu großes Stadion. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber genau so ist es ja. Ich will jetzt nicht wieder den Kiel-Vergleich antreten, aber mache es trotzdem. Das ist jetzt ja genau auch die Frage, zum Beispiel bei einem Standort in Kiel. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was ja zurzeit absehbar ist, dass Holstein Kiel wieder in die zweite Liga absteigt. Ja, da baust du natürlich ganz gerne ein neues Stadion. Aktuell passen da 15.000 rein, aber baust du wirklich ein Stadion für 30.000 Menschen und hast dann immer 22.000 und nur gegen, ich sag jetzt mal, den Hamburger SV und gegen wen du denn in der kommenden Saison noch gegen Schalke und so spielst, dann vielleicht ein volles Haus und dann sieht das irgendwie immer so leer aus. Ich glaube, dass die VfL-Verantwortlichen sich damals mit dieser Kapazität einfach ein bisschen übernommen haben, dass ein kleineres Stadion dem Verein gut zu Gesicht gestanden hätte und dass da dann auch einfach...
Aber 30.000, das ist doch schon ein kleines Stadion.
Ja, aber du hast natürlich also auch ein anderes Einzugsgebiet. Du hast noch viel Fußballtradition um dich herum. Du hast Eintracht Braunschweig, wirklich einen Verein mit ganz, ganz viel Fußballtradition. Du hast Hannover 96, einen Verein mit ganz viel Fußballtradition.
Magdeburg.
Bestimmt auch und bist auch nicht so weit weg dann wiederum von der Hauptstadt. Also und dann muss man ganz ehrlich sagen, rund um Wolfsburg ist es dann ja auch eher dörflicher. Und es gab ja auch damals mal so diese Gerüchte, dass jetzt in den Grundschulen auf dem Land in Niedersachsen, gerade zu diesen Champions-League-Zeiten, die erfolgreichen Zeiten von Dieter Hecking, hast du angesprochen, dass die ganzen Kinder plötzlich da mit den VfL Wolfsburg-Trikots durch die Gegend laufen, vor allen Dingen nach dem Meistererfolg 2009. Aber das ist dann eben nicht so nachhaltig, beziehungsweise das sind dann auch nicht so viele. Und der Kern geht dann wahrscheinlich auch mit den Alteingesessenen, mit den Eltern, dann doch eher nach Braunschweig oder ja von mir aus auch nach Magdeburg oder nach Hannover.
Also die Dörfer hast du ja angesprochen, wenn man mit dem Auto nach Wolfsburg fährt, zu Reportereinsätzen beispielsweise, dann kann man ja über die A7 fahren und fährt dann die A2 Richtung Berlin. Da ist aber oftmals Stau, deswegen führt einem das Navi manchmal über die Dörfer. Und dann ist man erstmal unterwegs Richtung Lüneburg, lässt Lüneburg rechts liegen, kommt dann an Uelzen vorbei und dann kommen ganz viele Dörfer, deren Namen ich jetzt gar nicht weiß, weil sie wirklich so klein sind, dass man gar nicht dazu gekommen ist, auf das Ortsschild zu gucken. Und selbst wenn man es gemacht hätte, dann wäre das Ortsausgangsschild kurz darauf schon wieder aufgetaucht beim Blick aus dem Fenster.
Mir ist aber übrigens auch gefallen, dass da viele Wohnwagen, die da an der Straße stehen, die Weihnachtsbeleuchtung gar nicht abnehmen. Die ganze Jahr über sind ja. Da so Herzen, sind da überall dran.
Ja, da wird viel Liebe wird da auf jeden Fall. Da ist Love is in the air.
Love Island.
Love is in the air. Das muss man wirklich sagen. Nein, aber wenn man dann, sagen wir mal, so 10, 15 Kilometer im Kreis Gifhorn auftaucht und gar nicht mehr so weit von Wolfsburg entfernt ist, mir ist es noch nie aufgefallen, dass da Menschen in Wolfsburg-Trikots unterwegs gewesen sind, die sich auf dem Weg zum Stadion machen, oder dass da Fahnen in den Vorgärten hängen, so wie das in Schleswig-Holstein ist, wie das in Niedersachsen ist, im Hamburger Umland. Da hängen dann überwiegend tatsächlich HSV-Fahnen, hin und wieder auch welche von Werder Bremen oder vom FC St. Pauli. In Hamburg sieht man das gelegentlich auch, so Hausbesitzer, die ihr Haus markiert haben und zack, einfach mal die Fahne ihres Lieblingsvereins in den Vorgarten gerammt haben. Sowas sieht man da irgendwie gar nicht. Und wenn, dann ist da nicht der VfL Wolfsburg zu sehen. Und ich bin da schon sehr oft hingefahren und bin auch schon oft diese Ausweichstrecke gefahren. Aber der VfL Wolfsburg, der fällt einem da wirklich erst auf, wenn man dann in Wolfsburg ist und quasi rechts dann auf die Straße biegt, die dann zum Stadion führt. Da sieht man dann logischerweise VfL-Fans. Aber in den Vororten irgendwie gar nicht. Also das stützt das, was du gerade gesagt hast. Und zu Holstein Kiel möchte ich noch sagen, das Stadion war auch nicht ausverkauft. Also ich habe mich jetzt wirklich mit den Zuschauerzahlen beschäftigt. Holstein Kiel gegen RB Leipzig, Quelle kicker.de, 14.715. Und da gehen noch mehr als 15.000 rein. Du warst ja auch da. Wo waren denn da die Lücken? Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich war überrascht, als ich jetzt die Zuschauerzahl in der Vorbereitung auf diese Folge gesehen habe.
Also erstmal muss man natürlich auch sagen, beim VfL Wolfsburg ist ja auch seit jeher das Motto, aller Wiesendinge sind drei, und damit sind natürlich die Drillinge gemeint, die da regelmäßig ins Stadion gehen. Vielleicht denken auch viele, wenn hier nur lauter Drillinge ins Stadion gehen, dann haben wir vielleicht auch gar nicht mehr so viel Platz, und vielleicht müsste man mal mit diesen Märchen, vielleicht müsste man mit dieser Mär auch mal aufräumen. Und um auf Holstein zu sprechen zu kommen, also bei Holstein Kiel hat mich das auch verwundert. Ich habe das aber auch gehört durch Holstein-nahe Menschen, Fans, Menschen, die da gerne mal hingehen, mal einen Abstecher machen, dass sie gesagt haben, dass die Karten, also umgekehrt, konträr zu dem, was man bisher in der Saison erlebt hat, dass sie bis kurz vor Anpfiff richtig verramscht wurden. Also sonst war das immer so, egal gegen welchen Gegner, du kannst dann immer am Freitag versuchen, dann gerade noch so ein paar Karten in den öffentlichen, in den freien Verkauf, und ab 12 Uhr geht's dann los und ab 11.50 Uhr gibt es dann die große Schlange vor dem imaginären Online-Fanshop, und dann sind eigentlich auch mit 12:01 schon alle Karten weg. Und jetzt war es umgekehrt, dass Karten, die, ich sage jetzt mal zum Beispiel, 30 Euro kosten, dafür 20 Euro noch verramscht wurden, weil viele eben dann doch nicht hin wollten. Ich kann das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht verstehen. Also gar nicht. Also auch nicht mal, wenn man jetzt vielleicht so eine Anti-Haltung gegen RB hat, über die wir sicherlich auch noch sprechen wollen. Da gab es ja dieses Plakat aus der aktiven Kieler Fanszene. Aber nee, mitnehmen, haben wir doch auch schon gesagt. So, ja, auch wenn der Adventskalender mit den 34 Türen vielleicht häufiger mal eine verfaulte Banane oder was ich gesagt habe, Birne dahinter hat. Mal mitnehmen, ja. Erleben, machen, gucken, staunen und vielleicht ja auch so ein tolles Spiel wie von Holstein sehen, auch wenn du am Ende ohne Punkte dastehst. Aber einfach mal machen.
Apropos mitnehmen, wir müssen mal die Frage, die alle bewegt, die diesen Podcast regelmäßig hören, beantworten. Wie sind die beiden Kultreporter zum Kieler Holstein-Stadion gekommen? Also ich habe dich nicht mitgenommen. Du bist dann alleine gefahren. Ich hatte zwei Kollegen an Bord. Und du kannst uns ja mal mitnehmen auf deinen Weg nach Kiel. Ich glaube, dass du alleine gefahren bist, hatte auch was mit einem Einsatz am Tag darauf, also am Sonntag, am gestrigen Sonntag zu tun, ne?
Genau, ich wollte eigentlich per Anhalter bei dir einsteigen und bin dann per Mertesacker dann am Ende nach Kiel gefahren. Nein, ich bin mit meinem eigenen NDR-Mobil nach Kiel gefahren. Und zwar, weil ich genau tags drauf auch noch einen weiteren Einsatz, das klingt so kryptisch, ne, weil ich da auch noch moderieren durfte, am Sonntag bei der NDR 1 Welle Nord und für den Sport da auch noch mit verantwortlich war. Von daher hat sich das eigentlich so ganz gut ergeben, dass sonst wäre ich ohnehin nur mit dir mit hingefahren und hätte die pupsigen Mitfahrer rund um deiner dann natürlich auch noch bei offenem Fenster irgendwie noch so umgehen müssen. Nein, kleiner Spaß. Also das wäre wahrscheinlich dann...
Nee, offenes Fenster gar nicht. Also ich muss dazu sagen, die Scheiben waren beschlagen.
Weil ihr da rumgemacht habt im Auto.
Ja, das denkst du jetzt. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Zwei der drei Kollegen sind mit dem Fahrrad zum Treffpunkt. Der Treffpunkt war der NDR, da wo man in Lok steht, neben dem Tierpark, neben Hagenbecks Tierpark, auch die NDR-Autos entgegennimmt, wenn man sich denn eins organisiert. Und zwei von drei, also ein anderer Kollege und ich, sind mit dem Fahrrad zum Treffpunkt gefahren. Und du weißt ja, ich wohne jetzt nicht mehr direkt um die Ecke. Es war so leichter Nieselregen und der Regen wurde immer heftiger und immer heftiger. Und wenn du dann schon die halbe Strecke hinter dich gebracht hast, dann drehst du ja auch nicht mehr um, dann fährst du weiter. Und ich war wirklich klitschenass, als ich da ankam. Es ist ja kalt, also nicht nur in Kiel, sondern grundsätzlich Anfang Dezember, wenn man den halben Nachmittag in einem Fußballstadion verbringt. Deswegen hatte ich auch eine lange Unterhose angezogen. Jetzt wird's erotisch. Und auch die war komplett nass. Und meinem anderen Kollegen, der neben mir saß, ging's ähnlich, obwohl der, glaube ich, keinen ganz so weiten Anfahrtsweg hatte. Also wir haben die Hinfahrt und auch die Sitzheizung und überhaupt die Heizung im Auto auch dazu genutzt, unsere Klamotten zu trocknen. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, wir begegneten uns dann ja irgendwann im Presseraum, wo man so ein bisschen was essen kann in Kiel. Und da war ich auch noch so ein bisschen, da sah ich so ein bisschen aus wie ein begossener Pudel. So ging es den Holstein-Spielern nach dem Spiel, mir ging es schon vor dem Spiel so. Im Presseraum, da haben wir uns getroffen. Und vielleicht sollten wir auch nochmal erklären, einige fragen sich vielleicht auch, ja, warum sind denn da so viele NDR-Menschen bei einem Fußballspiel? Also es war jetzt ja kein WM-Finale und auch kein DFB-Pokalfinale. Es war der 13. Spieltag Holstein-Kiel gegen RB Leipzig. Willst du das mal machen und erzählen, was du da gemacht hast? Und ich kann dann ja erzählen, was meine Kollegen und ich da gemacht haben.
Also erst einmal muss ich natürlich sagen, für mich ist es immer so, als würde ich am 24. noch ein großes Türchen geschlossen haben und dürfte das dann öffnen, wenn ich Michael Augustin sehe. Und gibt es diese große Pressebereich, eine wirklich sehr, sehr schwere Tür, wo sich schon so mancher Kollege dran versucht hat und auch gescheitert ist und erst mit Hilfe eines Ordners, der vor der Tür stand, der übrigens von Red Bull mit einem Red Bull versorgt wurde, was ich auch ganz spannend fand. Also auch den haben sie geschmiert. Also diese Tür ging dann irgendwann auf, die schob sich zur Seite und es war nicht der Zonk dahinter wie bei Jörg Dreger, sondern da stand Michael Augustin und grinste, lächelte mich verschmitzt an. Wir haben uns wie immer herzlich begrüßt, so wie hier im noch nobleren Nobelviertel. Und dann hat Auge mir genau diese Geschichte erzählt, die er euch auch gerade eben erzählt hat. Und er war das war wirklich so. Es gibt ja manchmal so diese Situationen, bei denen man lachen möchte, aber eigentlich ist es nicht witzig. Also mir ging es zum Beispiel früher in der Grundschule und in der weiterführenden Schule auch immer so, wenn irgendwann mal die Lehrerin oder der Lehrer, wenn denen so der häufig zitierte Geduldsfaden gerissen ist, dann haben die manchmal echt dann irgendwann so richtig einmal geschrien. Und danach war es aber so knisternd, angespannt, zum Zerbersten ruhig. Weil eigentlich war man so erschrocken und innerlich noch so giggelig, dass man am liebsten grinsen und losprusten wollte, obwohl es in dem Sinne gar nichts zu lachen gab. Und so ging es mir, als ich Michael Augustin mit der komplett nassen Hose gesehen habe. Also innerlich giggelte es, aber ich habe dich gesehen, weil als ich dann, und jetzt komme ich auch zu der eigentlichen Frage, ins Stadion gegangen bin, um auf meinen Reporterplatz zu gehen, hat Auge gesagt, du Fabian, geh ruhig schon mal vor, ich bleib noch einen Augenblick hier im Warmen, in der Hoffnung, dass meine Hose vielleicht auch so einigermaßen wieder trocken wird. Aber genau, dann bin ich ins Stadion gegangen, nachdem ich eben dich gesehen habe, eine vegane, die es da gab, Currywurst vorher noch aß und einen wirklich sehr, sehr kleinen.
Habe ich auch gegessen, die war lecker.
Die war wirklich gut, ne? Also,
ja.
Da muss man ganz ehrlich sagen, lieber VfL Wolfsburg, du musst dich warm anziehen. Im Medienraum von Holstein Kiel gibt es auch eine leckere Currywurst. Da bin ich auf jeden Fall reingegangen. Genau, und dann die unterschiedlichen Reporterplätze. Nein, es ist nicht so, dass wir sagen, so ähnlich wie auf der Baustelle, einer arbeitet und drei gucken zu, wie er es macht, sondern das ist so, dass wir auf den Reporterplatz gehen und insgesamt vier Reporterplätze haben. Das heißt, ich fange jetzt mal nicht mit mir an, ich fange mal mit dir an. Michael Augustin, ihr kennt ja die große, die legendäre ARD-Bundesliga-Konferenz. Die gibt es seit einiger Zeit über 90 Minuten. Und zwar ist die zweigeteilt. Es gibt die ganze Zeit 90 Minuten im Stream, unter anderem über sportschau.de. Also da hört ihr diese Bundesliga-Konferenz, die ihr normalerweise erst ab 15.50 Uhr oder ab 16.50 Uhr, beziehungsweise ab 16.08 Uhr, genau bis zum Ende der ersten Halbzeit, oder ab 16.50 Uhr hört, die gibt es da 90 Minuten, natürlich unterbrochen durch die Halbzeit. Und dann machen das die angeschlossenen, wie man früher gesagt hat, Rundfunkanstalten so, dass sie zum Beispiel NDR 2 im Norden sich da einblenden in diese Konferenz, die unter anderem Michael Augustin über 90 Minuten kommentiert. Dann ist es noch so, dass es aber Sender gibt, die vorher, also bevor diese ganzen Sender, wie zum Beispiel NDR 2, sich auf diese Schlusskonferenz oder auf diese dauerhafte Konferenz schalten, dass die ja auch noch eine eigene Bundesliga-Show haben, wie zum Beispiel die NDR 2 Bundesliga-Show. Und dann hat der Moderator im Studio vorher eben auch noch die Möglichkeit, zu den Spielen zu schalten, die man relevant findet. Und in unserem Fall war das zum Beispiel der liebe Kollege Jens Gideon, der war der sogenannte ARD-Reporter. Das heißt, zum Beispiel hat da der RBB, hat da der MDR oder hat dann zum Beispiel der WDR ihn auch nochmal gerufen, so sagt man das so schön, also hat zu ihm geschalten, ist zu ihm gegangen und hat dann gesagt, Mensch, Jens, wie steht's denn gerade bei Holstein Kiel gegen RB Leipzig? Weil das hätte Michael Augustin, der ja die ganze Zeit in der Konferenz war, nicht machen können. Und dann gab es noch den lieben Kollegen Mats, der saß direkt neben mir. Der hat das Spiel 90 Minuten komplett als Einzeloption kommentiert, ebenfalls zu empfangen, unter anderem über sportschau.de. Und dann gab es noch den lieben Kollegen Fabian Wittke, huch, das bin ja ich, der hat das für das sogenannte Landesprogramm gemacht, also für die NDR 1 Welle Nord, für das Landesprogramm des NDR, das nur in Schleswig-Holstein und in den Randbezirken zu hören ist. Und die regionale Berichterstattung, da gibt es dann auch nochmal eine spezifische Sondersendung, wenn man so möchte, eine Sportsendung, in der behält sich der Sender die Option, dass er im Prinzip jederzeit, also nicht nur innerhalb gewisser Sendefenster, sondern jederzeit exklusiv auf mich zugreifen kann. Und deswegen gibt es vier Reporter.
Das hast du sehr schön erklärt. Und dann gab es noch Florian Bartstübner, der war kein Reporter, der war Schiedsrichter,
der war
Leiter dieser Begegnung. Und er war auch Hauptdarsteller, sollte man als Schiedsrichter eigentlich nicht sein. Ich wage mal die Prognose, Fabian bist du, er ist Florian. Florian Bartstübner wird zu Weihnachten keine Ehrenmitgliedschaft von Holstein Kiel geschenkt bekommen. Oder siehst du das anders?
Ich finde, er hat letztendlich eigentlich nur seinem Namen alle Ehre gemacht. Er war im Prinzip Florian Bartstübner, oder?
Ja, genau, der heißt eigentlich Bartstübner. Ja, ich finde, er hat zwei entscheidende Fehler gemacht. Anfang der zweiten Halbzeit, zu dem Zeitpunkt lag Holstein Kiel 0-1 zurück, rammte Peter Gulaschi, der Torhüter von Leipzig, Phil Harris, den Kieler Angreifer im Strafraum um. Da hätte man Elfmeter geben können und es gab aber keinen. Und in der Folgezeit gab es dann einen Elfer für Leipzig nach einem vermeintlichen Foul von Marvin Schulz, dem Holstein-Verteidiger an Luis Openda, dem Leipziger Angreifer. Es soll so einen leichten Kontakt am Oberarm gegeben haben. Ja, da gab es dann Elfmeter. Und tapfer kämpfende Kieler, die in der zweiten Halbzeit viel besser drin waren im Spiel, die auch besser waren als RB Leipzig, lagen dann 0-2 zurück, haben danach immer noch tapfer gekämpft. Aber dann blieben eben nur noch ungefähr 20 Minuten Zeit, um 2 Tore zu schießen. Letzten Endes hat Holstein Kiel zwar 16 Mal auf das Leipziger Tor geschossen, so oft wie noch nie zuvor in dieser Saison. Und da Kiel ja neu ist in der Liga, so oft wie noch nie zuvor in der Bundesliga. Aber am Ende ging halt keiner rein. Und du hast jetzt eben die 4 Reporter aufgezählt. Ich saß in einer Reporterbox, so heißen diese Arbeitsplätze, mit 4 Stühlen. Da steht ein Monitor, da können alle das Spiel verfolgen. Jeder hat sein Headset da liegen, noch ein Computer, da kann man auf Live-Daten zugreifen und auch einen Tisch, wie man das aus dem Büro kennt oder vielleicht auch aus der Schule. Da kann man seine Unterlagen ausbreiten, kann man sich Notizen machen oder kann auch einfach nur die Aufstellung dahinlegen. Und so mache ich es immer, auf dem Aufstellungszettel sich Notizen machen. Das ist dann gleichzeitig auch mein Schmierzettel. Links saß ich, rechts der von dir angesprochene Kollege Jens Gideon. Und in der Mitte saß der wilde, wütende Wehlmann, Carsten Wehlmann, der Geschäftsführer von Holstein Kiel. Das haben wir ja auch schon mal vor Wochen besprochen, dass der, weil man von da aus sehr gut gucken kann, sich gerne die beiden Halbzeiten immer zwischen den Reportern, also zwischen Jens und mir in diesem Fall, anguckt. Ja, und der war logischerweise nicht wie wir objektiv, sondern subjektiv. Und der hat die Schiedsrichterentscheidung, ich will mal sagen, mit viel negativer Gestik, mit vielen wilden, rudernden Handbewegungen, auch mit der ein oder anderen akustischen Bemerkung kommentiert, und er hatte mein vollstes Verständnis.
Aber dann lass uns doch nochmal, ohne dass wir jetzt wieder so zum Holstein-Kiel-Podcast verkommen, aber trotzdem nochmal so ein bisschen dröselig werden. Und zwar, lass uns das doch mal wirklich nochmal aufdröseln. Und zwar habe ich auch mit einem Freund darüber diskutiert. Ich habe gesagt, oder ich habe es auch, glaube ich, genauso kommentiert, ich habe gesagt, für mich war das mit Phil Harris, also Gulaschi gegen Phil Harris, war das ein Kann-Elfmeter. Und auf der anderen Seite war das für mich auf jeden Fall kein Muss-Elfmeter. Und das ist dann dem Kollegen, mit dem ich drüber diskutiert habe, ein bisschen zu wachsweich gewesen, weil er gesagt hat, entweder ist es ein Foul im 16-Meter-Raum, dann ist es eine klare Fehlentscheidung. Und dann ist doch eigentlich die Frage, okay, selbst wenn Florian Badstübner sich im ersten Moment dagegen entscheidet, warum hat er dann kein Signal aus Köln bekommen? Schau dir das noch mal an.
Ja, welchen Elfmeter meinst du jetzt?
Den ersten, den es nicht gab. Gulaschi gegen
ja,
Harris.
Es hat ja ein Videoassistent Kontakt zu ihm aufgenommen. Es gab ja einen Videobeweis.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Es gab ja einen Videobeweis. Okay. Und danach ist er zu dem Ergebnis gekommen, es reicht nicht. Also er ist nicht rausgegangen in die Review Area, da wo ein Monitor steht, da wo sich Schiedsrichter solche strittigen Szenen noch einmal angucken können. Aber es gab ja, diese Eindrücke hatte ich ja auch vor ein paar Wochen mal geschildert. Ich war ja mal zu Gast im Kölner Keller, da konnten wir uns ein bisschen in die Arbeit hineinfühlen und hineindenken in die Arbeit der Videoassistenten. Da gab es so ein Seminar für uns, ein Tag der offenen Tür sozusagen. Und da gab es bestimmt viele Einstellungen, die von den verschiedenen Kameraperspektiven zur Hilfe genommen worden sind. Und dann gab es diese Kommunikation zwischen Katrin Rafalski, es war eine Videoassistentin an dem Tag, die im Kölner Keller saß, und Florian Badstübner, dem Schiedsrichter am Kieler Holstein-Stadion.
Typisch Frau, oder?
Ja, und das Ergebnis, ja, natürlich typisch Frau. Und es
Nein, das
gab
war
dann
jetzt die Antwort von Angela
keine
Merkel.
Keine klare Fehlentscheidung.
Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz einmal meinen schlechten Gag erklären. Das war jetzt nur, weil Angela Merkel doch neulich gesagt hat, als sie
im Spiel.
Ja, genau, typisch Mann. Typisch, deswegen habe ich gesagt, jetzt typisch Frau. Typisch. Also, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Typisch Mann, ja. Genau. Also es heißt ja, dass Videoassistentinnen oder Videoassistenten nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen können. Und er ist halt zu dem Ergebnis gekommen, dass es eben kein Elfmeter-reifes Einsteigen war. Also Gulaschi hat Harris nicht umgepflügt, aber er hat ihn so mit seinem Körper attackiert. Also attackiert ist der falsche Ausdruck. Er wollte halt den Ball aus der Gefahrenzone bringen. Das ist ihm nicht gelungen. Er ist quasi unter der Flanke von Marvin Schulz hinweggetaucht und hat dann Harris getroffen. Der Ball war noch im Spiel. Er war zwar nicht mehr direkt da, wo Harris und Gulaschi waren, aber er war noch im Spiel. Und meiner Meinung nach hätte es da Elfmeter geben müssen. Auf der Gegenseite war es eine leichte Berührung am Oberarm von Marvin Schulz, der touchierte den Oberarm von Luis Openda eben im Kieler Strafraum. Und eine leichte Berührung kann auch einen Elfmeter nach sich ziehen. Und das ist dann keine klare Fehlentscheidung. Und deswegen schritt die Videoassistentin in diesem Fall nicht ein. Ich finde aber, bei so einer minimalen Berührung hätte sie einschreiten müssen, um zu sagen, Freundchen, den Elfmeter nimmst du besser mal zurück. Also man kann, glaube ich, festhalten, die Leipziger hatten extremes Schiedsrichterglück und die Kieler im Umkehrschluss sehr viel Schiedsrichterpech an dem Nachmittag.
Ich finde vor allen Dingen, ein Argument trifft in diesem Fall auch zu, und zwar, dass man ja immer auch sagt, man muss eine klare Linie erkennen. Und wenn du das pfeifst, also anders gesagt, wenn du das vorher nicht pfeifst und sagst so nach dem Motto, das reicht mir nicht, dann musst du ja auch gleichermaßen sagen, aber das auf der anderen Seite, das reicht mir. Und das ist ja auch okay, aber dann hast du einfach keine Linie und keine Linie, der du am Ende als Zuschauer oder vielleicht auch als Profi auf dem Platz oder als Beteiligte folgen kannst. Und das ist, finde ich, das, was es dann so unverständlich macht. Es gibt ja, wie gesagt, dieses berühmte, ja, es gab die Berührung, aber das reicht mir nicht. Das, finde ich, ist so dieses Ding, das sagen Schiedsrichter ganz häufig. Und damit haben sie natürlich auch recht, weil dann müsste es nach nahezu jeder Ecke, wo irgendwie mal kurz gehalten wird, wo mal kurz gezupft wird, wo der Körper reingestellt wird, wo man natürlich auch mal die Hand auf die Schulter legt, ohne sich jetzt abzustützen, aber wo es auf jeden Fall diesen Körper, auch den gesuchten Körperkontakt gibt. Und der ist ja auch vollkommen, der ist ja völlig normal. Und das ist so der Punkt. Wenn Florian Badstübner sich genau für diese Linie entscheidet und am Ende das Spiel 6-8 ausgeht, weil er nach jeder Ecke, nach jedem Freistoß, nach jeder Freistoßsituation mit Flanke in den 16-Meter-Raum einen Elfmeter gibt, dann sage ich, okay, ist merkwürdig, aber dann hat er eine ganz klare Linie gefunden, aber das im Verhältnis, das ist schon ziemlich bitter.
Ja, und die nicht erkennbare Linie gipfelte dann ja noch in einer Situation, da führte Leipzig schon mit 2-0. Da wurde Openda, ich weiß nicht mehr von wem es war, aber von einem Kieler eben auch im Strafraum gefoult. Und das war für mich die klarste Elfmeterentscheidung an dem Tag, aber da hat er dann keinen Elfmeter gepfiffen. Und ja, da hätte er konsequenterweise dann ja auch Elfmeter pfeifen müssen. Also das war kein guter Auftritt des Schiedsrichters. Ich finde, es war in der ersten Halbzeit auch kein guter Auftritt von Holstein Kiel, aber in der zweiten ein sehr guter Auftritt. Ja, und Leipzig hat mit einer durchschnittlichen Leistung am Ende 2-0 gewonnen und hat eine super Woche hinter sich, ne? Also Frankfurt im Pokal im Rausch mit 3-0 besiegt, 2-0 in Kiel gewonnen. Das war schon eine gute Woche für Leipzig. Jetzt wiederhole ich mich.
Ich will aber ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, dass die erste Halbzeit von Holstein Kiel nicht so gut war. Also die ersten 10-12 Minuten war Leipzig schon drückend überlegen, aber letztendlich auch ohne klare Chancen. Und danach, finde ich, ist Kiel besser ins Spiel gekommen, aber ebenfalls ohne klare Chancen. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit...
Ja, eine von Porat. Ja, so eine halbe. Einmal, ne? Da in der 45. Minute, glaube ich. Ne? Aber Kiel hat ja hinter dem VfL Bochum die zweitschlechteste Abwehr. Und die Abwehr, man muss dazu sagen, da fehlten dann ja auch wieder Spieler. Patrick Erras, der Abwehrchef beispielsweise, war nicht dabei. Timo Becker war nicht dabei. Dann hat plötzlich Marvin Schulz gespielt.
Kalle Johansson.
Über den wir jetzt auch schon gesprochen haben. Und Johansson, der war auch nicht dabei, der ist ja schon länger verletzt. Aber Schulz hat das gut gemacht, finde ich. Und dafür, dass es wieder eine andere Abwehr war, hat Kiel die offensiv starken Leipziger im ersten Durchgang gut im Griff gehabt. Im zweiten übrigens auch. Da hat er ja, ich glaube, André Silva mit dem Elfmeter dann auch den ersten Torschuss abgegeben in der zweiten Halbzeit. Aber wir müssen, glaube ich, trotzdem noch fernab des Fußballs über das Fadenkreuzplakat sprechen, ja, das auf der Westtribüne, also da, wo die Holstein-Ultras sind, zu sehen war. Vielleicht kurze Beschreibung, was da zu sehen war. Es richtete sich gegen Jürgen Klopp, den Global Head of Soccer, demnächst von Leipzig, gegen RB-Chef Oliver Minzlaff, gegen Martin Kind von Hannover 96 und gegen Dietmar Hopp von der TSG Hoffenheim. Also gegen die Menschen, die aus Sicht der Holstein-Fans für den Kommerz im Fußball stehen. Totengräber des deutschen Fußballs war da zu lesen auf einem Plakat, und auf einem anderen Plakat waren dann noch Grabsteine zu erkennen. Also das war so in der Form von Grabsteinen angelegt. Und das war in den ersten Minuten zu sehen. Frage an dich. hast du es so klar identifizieren können? Ich hatte ehrlich gesagt meine Schwierigkeiten, weil ich irgendwie einen anderen Winkel hatte und das gar nicht so genau lesen konnte von meinem Platz aus. Also ich saß ein bisschen seitlich und vielleicht auch zu dicht an der Westtribüne. Du hast ja ein bisschen weiter weggesessen. Tendenziell warst du eher so in der gegenüberliegenden Spielhälfte platziert. Hast du das gleich so identifizieren können als gefährliches und zu Recht kritisiertes Hassplakat?
Nee, ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen. Ich habe nur die Umrisse gesehen, die ja auch zu Beginn erst zu sehen waren. Und dann hatte mich ein Kollege aus der Redaktion hingewiesen, hatte gesagt, müssen wir dazu eigentlich nicht auch nochmal was machen? Und habe ich gesagt, so, also für mich sind das die in Anführungsstrichen fast schon normal gewordenen Anfeindung ist auch ein großes Wort, aber vielleicht Schmähgesänge, Schmähbekundungen gegenüber Leipzig. Und dann habe ich einen Artikel dazu im Netz gefunden, der wurde mir auch zugespielt, dass da eben diese Köpfe auch zu sehen waren. Und dann nahm für mich da noch eine andere Geschwindigkeit letztendlich auf. Oder
ja, und Fadenkreuze, ja, ne? Also ja. Diese Köpfe von Klopp, Minzlaff, Kind und Hopp waren dann so hinter Fadenkreuzen zu sehen. Ich fand es auch schwierig, also ich hab's, bei mir war es ähnlich, aus der Regie kamen dann Hinweise, hast du das gesehen, es gibt hier gerade Aufruhr, also zumindest in den sozialen Medien, und ich hatte das, so wie ich es gerade beschrieben habe, ehrlich gesagt erst nach dem Spiel gesehen, ja. Aber die Kritik ist halt deutlich hörbar gewesen und Holstein Kiel in Person von Präsident Steffen Schneekloth hat sich dann ja auch sofort entschuldigt für die Art und Weise, wie da mit Menschen umgegangen worden sei, das sei nicht zu akzeptieren. Und er schrieb in einem Statement oder hat sich so geäußert, wir entschuldigen uns mit aller Deutlichkeit bei den diffamierten Personen. Und ja, das ist ja auch richtig, dass man das macht. Ich finde grundsätzlich, muss ich sagen, also ich glaube, dass wir das beide doof finden, ist ja irgendwie nachvollziehbar. Aber ich finde, dass organisierte Fanszenen, in dem Fall die Ultras von Holstein Kiel, ein Heimspiel gegen RB Leipzig, die Mannschaft, die für den Kommerz im deutschen Fußball steht, wie keine andere in Deutschland, dass sie dieses Heimspiel zum Anlass nimmt, um Kritik vorzutragen, das finde ich schon völlig in Ordnung und angemessen. Die Kritik war richtig, aber die Art und Weise nicht, finde ich. Ich hätte mir da eine kreativere, eine witzigere, eine vielleicht leicht ironische Kritik gewünscht, aber kreativ waren sie vielleicht aus ihrer Sicht auch, aber nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte.
Also ich finde zum Beispiel, also da hatte ich auch mit witzigerweise dem Sohn einer Bestatterfamilie drüber gesprochen, nämlich der angesprochene Kollege Mats, darüber gesprochen, über dieses Plakat, und habe ich gesagt, so okay, das ist irgendwie gefühlt alles normal. Wie gesagt, in dem Moment wusste ich nicht, dass man die Köpfe im Fadenkreuz sieht. Das habe ich nämlich tatsächlich auch nicht mitbekommen. Und bis zu dem Zeitpunkt finde ich es auch irgendwie noch okay, weil das für mich eine Metapher ist. Ihr tragt unseren Sport zu Grabe, heißt für mich, wie ihr macht unseren Sport kaputt, und dann da irgendwie Grabsteine hinzupacken und so. Das finde ich irgendwie tatsächlich noch okay, weil man kann auch irgendwie etwas sozusagen irgendwie kaputt machen oder sagen so, ja, was ist denn etwas, wenn es nicht mehr lebendig ist, dann ist es halt tot. Also wie gesagt, also selbst mit der Metapher kann ich komplett leben, aber ich kann
ja überspitzen, ne?
Genau,
so arbeiten
genau.
Ja auch Zeitungsredaktionen, in Schlagzeilen werden ja auch Inhalte zugespitzt. Das finde ich auch
und,
okay.
Und dann ist eben so der entscheidende Punkt, und da ist für mich auch genau die Grenze, und die verläuft auch bei mir ohne Grenzgebiet sozusagen, ohne Todesstreifen, sondern die bedeutet für mich so ganz klar, da gibt es keine Grauzone, dann finde ich, geht man einen Schritt zu weit. Und ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen im Eifer des Gefechts, deswegen möchte ich den Vorwurf auch nicht zu groß machen, aber im Anschluss an jedes Spiel gibt es dann ja auch noch die Pressekonferenz mit den beiden Trainern, und die haben sich eben auch, wie gesagt, vielleicht auch so ein bisschen überrumpelt mit den Fragen zu dieser Szene. Ist dann vielleicht auch irgendwie nicht das direkte Bier der Trainer, aber auch dazu geäußert, und beide haben so sinngemäß gesagt, ich glaube, man muss jetzt da nicht noch näher und größer drauf eingehen, weil damit macht man es nur größer, als es ist. Und das fand ich in dem Moment, wie gesagt, jetzt nur in dem Moment, Vielleicht hätten sie einen Tag später mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen runtergekochter Emotion auch anders darauf reagiert. Aber in dem Moment fand ich es unpassend, weil man natürlich nicht bei einem Bundesligaspiel, das, ich sage jetzt mal, in 48 Länder übertragen wird, vor, von mir ist auch nur 14.587, aber da kannst du natürlich so etwas nicht bagatellisieren, weil man kann ja nicht sagen, nur weil wir nicht drauf eingehen, hat es das nicht gegeben. Weil dafür ist es einfach zu groß, dafür funktionieren die Medien natürlich auch ganz anders, weil sobald das jemand ins Netz stellt, egal über welche Social-Kanäle, wenn auch nicht mehr über X, aber über andere, wird sowas hochgekocht. Und ich glaube, die Bild-Zeitung hatte es als erstes, dann erreicht es natürlich auch in Anführungsstrichen Millionen von Menschen. Und von daher ist es, glaube ich, nicht richtig gewesen. Ich glaube, das wissen die Beteiligten mittlerweile auch, dass man sagt so nach dem Motto, man muss es nicht größer machen, als es ist, weil dafür ist die Bühne halt einfach zu groß.
Ja, aber die Trainer sind ja voll im Tunnel. Das Spiel lief schon, die haben da vielleicht mal kurz hingeguckt, aber befassen sich ja sonst mit dem, was ihre Mannschaften dann in der Anfangsphase des Spiels gerade zustande bringen. Mir ging es ja ähnlich. Also ich habe auch aufs Spielfeld geguckt und habe meinen Kollegen, die dann von den anderen Spielen berichtet haben, gehört und war konzentriert, war auch im Tunnel, wenn man so will. Also wenn selbst Leute, die in dem Stadion sind und die Trainer arbeiten, indem sie die Mannschaft coachen, wir arbeiten, indem wir reportieren. Wir haben das gar nicht so einordnen können und gar nicht so in Gänze erkennen können. Wenn aber ein Foto im Netz ist und dann logischerweise, weil es viele Klicks generiert, hochgeladen wird, dann bekommt das natürlich eine ganz andere Dynamik. Aber diese Sicht auf die Szenerie hatte ich gar nicht, weil ich auch gar nicht die Zeit hatte, mir das so lange anzugucken. Sonst wäre nämlich mein Blick vom Spielfeld weggewandert. Und weil ich es auch gar nicht so zusammensetzen konnte. Ich habe das ja eben beschrieben, was da zu sehen war. Aber dieses gesamte Bild hat sich für mich in den ersten 4 Minuten, da hing es ja komplett und bis zur 10. wurde es dann peu à peu eingerollt. Dieses komplette Bild hatte ich gar nicht, als ich da im Stadion war. Deswegen will ich die beiden, also wir reden ja über Marcel Rapp von Holstein Kiel und Marco Rose von RB Leipzig, fast ein bisschen in Schutz nehmen, dass sie da jetzt nicht so sehr drauf eingegangen sind.
Mir ist dazu aber auch noch was weiteres eingefallen, und zwar finde ich ganz generell, müssen wir da auch gucken, wie wir ganz generell miteinander umgehen. Und damit meine ich, wir, würde ich sagen, die meisten vor einem Jahr, als es noch nicht klar war, dass Julian Nagelsmann Bundestrainer wird, hat, glaube ich, noch der große Teil, der Großteil der deutschen Fußballfans die Daumen gedrückt, dass es vielleicht irgendwie möglich sei, dass Jürgen Klopp Nationaltrainer wird. Und ich finde, dass wir mit anderen Wegen viel zu häufig zu intolerant umgehen. Und damit will ich sagen, dass wir dann auch mal vielleicht etwas aushalten, wenn es nicht unsere Meinung ist. Und ich finde, noch überspitzter formuliert, dass wir häufiger an Situationen kommen, in denen wir Menschen, die dann nicht unserer Erwartungshaltung entsprechen, diffamieren und ja auch dann sozusagen die am liebsten mundtot oder vielleicht nicht mehr salonfähig machen wollen. Die müssen weg, und in diesem Fall ist es natürlich auch nur eine Überspitzung gewesen, aber die müssen sozusagen auch ausradiert werden. Und dann denke ich mir irgendwie so, wo kommen wir eigentlich her? Und in einem anderen Kontext gesprochen, wo kommen wir denn da eigentlich hin, wenn wir so miteinander umgehen? Wenn das die Diskussionskultur ist, so nach dem Motto, diejenigen, die das nicht so machen, wie wir das wollen. Und das ist ja eine ganz andere Diskussion, ob sich der Fußball entfremdet hat. Das ist eine ganz andere Diskussion, ob viel zu viele Investoren und so da drin sind. Aber so mit Menschen umzugehen, finde ich nicht in Ordnung.
Ja, aber ich glaube, keiner von denen hatte die Absicht, einen der vier Protagonisten dieser Choreografie wirklich um die Ecke zu bringen. Fadenkreuz heißt ja, man will auf jemanden schießen, auf jemanden zielen, jemanden töten. Also ich glaube, das war nicht die Absicht. Das war eine deutlich übertriebene Art der Zuspitzung, die ja auch zielführend war, weil jetzt sprechen wir darüber. Jetzt haben sich am Spieltag und auch gestern und vielleicht auch heute noch Fans und Verbände, Holstein Kiel wird sich jetzt sicherlich vom DFB zur Anhörung gebeten, vielleicht muss Holstein Kiel dafür Strafe zahlen. Also so hat das Thema oder so hat die Choreografie ja auch eine breite Öffentlichkeit erreicht. Wenn sie jetzt nur irgendwie ein Plakat hochgehalten hätten, Klopp ist doof und Anti-RB, alle Bullen sind Schweine oder alle Bullen sind Scheiße, was man ja auch sagen und singen kann, oder alle Bullen sind Schweine, diesen Gesang habe ich auch gehört vor dem Spiel oder in der Anfangsphase des Spiels. Das reicht ja nicht, um zu provozieren und um sich Gehör zu verschaffen. Deswegen sind sie halt eins drüber gegangen.
Aber vielleicht sollte,
dass das nicht okay ist, finde ich klar. Also das haben wir auch gesagt. Es war auf jeden Fall nicht kreativ, aber es war zielführend. Die, die am lautesten schreien, werden eben auch gehört. Und in dem Fall wird ja dann auch die Meinung oder dieses Plakat multipliziert. Also es war ja in vielen Foren, auf vielen Plattformen, auf Sportportalen im Internet zu lesen, vielleicht sogar in den Spielzusammenfassungen zu sehen. Ich kann nicht sagen, ob das der Fall war, weil ich an dem Abend weder die Sportschau noch das ZDF Sportstudio gesehen habe. Aber ja, so kommt man groß raus, um es mal so ein bisschen zu verkürzen.
Ja, aber vielleicht sollte man dann vielleicht doch irgendwie wieder versuchen oder nochmal nachdenken, ob man das Rad nicht auch nochmal wieder zurückdrehen kann und vielleicht die Grenzen auch woanders zieht. Aber du hast natürlich recht, also das durchdringt dann natürlich nicht die Bubble, die es durchdringen soll. Was ich dann deutlich kreativer fand, ist, aber das ist dann vielleicht auch nur niedlich und zum Schmunzeln, als die Holstein-Fans gesungen haben, ihr wart noch nie deutscher Meister. Das fand ich zum Beispiel kreativ, ja. Das fand ich gut.
Das haben sie vor dem Spiel gesungen, ja. Genau. Holstein Kiel, deutscher Meister 1912. Das fand ich auch gut. Und das hätte man ja auch in Plakatform drucken können und präsentieren können. Aber sie wollten halt ein bisschen mehr zündeln, ein bisschen mehr provozieren. Und das ist den Kieler Ultras an dieser Stelle ja auch gelungen. Ja, ich frage dich, das hat jetzt nichts mit diesem Spiel zu tun, aber woran erkennt man, dass die USA das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sind?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Dass Marco Reus erst mit einem Privatjet seiner, glaube ich, Tochter und seiner Modelfreundin, wie die Bild-Zeitung schreiben würde, Modelfrau, nach Amerika auswandern muss, um das zu erleben, was ihm in Deutschland verwehrt blieb.
Genau, der erste Meistertitel mit 35 Jahren mit LA Galaxy in der MLS, in der Major League Soccer, gegen die New York Red Bulls. Was ich mich frage, wem hat Jürgen Klopp wohl die Daumen gedrückt? Marco Reus, den er ja in Dortmund trainiert hat, aber Reus kam erst nach den beiden Klopp-Meisterschaften zum BVB. Den ungekrönten Marco Reus, hat er ihm die Daumen gedrückt? Oder seinem zukünftigen Arbeitgeber? Wir können ja inzwischen die Tage zählen. Ab dem 01.01.2025 ist Jürgen Klopp Global Head of Soccer und somit auch für die New York Red Bulls zuständig. Und da sitzt ja auch noch sein alter Mainzer Kumpel Sandro Schwarz als Trainer auf der Bank. Also wem hat Klopp wohl die Daumen gedrückt? Was glaubst du?
Ich glaube, tief im Herzen hat er es Marco Reus gegönnt und gleichzeitig mit dem Geniestreich auf die Finalniederlage reagiert, indem er Erik Maxim Choupo-Moting verpflichtet hat und gesagt hat, so, hast du es mitbekommen?
Ja,
ja, genau. Also das, ja, ich möchte, sagen wir es mal so, ich möchte daran glauben, dass er sich für Marco Reus gefreut hat. Aber ich glaube es tatsächlich. Und zwar glaube ich, dass Jürgen Klopp auch gewisse Dinge voneinander trennen kann und sagt so, es geht jetzt zum ersten los. Und ich meine, das hörst du ja von Fußballtrainern auch immer wieder. Also wenn Xabi Alonso jetzt tatsächlich, was ja viel spekuliert wird, zur neuen Saison zu Real Madrid gehen sollte, dann nehme ich ihm das schon auch ab, dass er sagt, im Halbfinale der Champions League möchte ich schon ganz gerne jetzt gegen Real Madrid gewinnen mit Bayer Leverkusen zum Beispiel. So, also von daher, ich glaube, die Fußballprofis in der Branche sind schon so gepolt, dass sie ein Stück weit das voneinander trennen können.
Ja, ich glaube, der hat das noch gar nicht erfahren, Jürgen Klopp, dass New York Meister geworden ist, beziehungsweise nicht Meister geworden ist. Es war ja LA Galaxy, Los Angeles mit Marco Reus, weil er sich sagt, ey, ich fange da doch erst am 01.01.2025 an.
Genau.
Vielleicht hört das an dieser Stelle zum ersten Mal, wenn er diesen Podcast hört, wovon ich fest ausgehe.
Kann sein. Oder weil er vielleicht mit Rafael Nadal Padel auf Mallorca spielt oder so.
Kann auch sein. Und wenn er den Podcast kennt, dann weiß er, dass hier immer eine Kultrubrik zu fortgeschrittener Stunde kommt. Hättest du Lust auf diese Kultrubrik?
Jetzt haben wir so viel über Holstein nur gesprochen. Nein, wir haben auch über Wolfsburg gesprochen. Ein bisschen noch über Marco Reus.
Ja, wir sind schon so weit fortgeschritten.
Ne?
Ich glaube, wenn wir jetzt die Kultrubrik nicht langsam mal hier zünden, dann wird das wieder eine so, so lange Folge.
Ja, du hast recht.
Dann hätte diese Folge DFB-Pokal-Niveau, also 120 Minuten plus Elfmeterschießen. Das wollen wir ja nicht.
Das wollen wir wirklich nicht.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Hast du Lust anzufangen oder möchtest du, dass ich anfange?
Ich habe drei kleine Fragen, beziehungsweise ein paar Facts rausgearbeitet. Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar suche ich einen Fußballer. Wer bin ich? Du kennst es. Ich möchte das aber mal so ein bisschen herleiten anhand anderer Fakten, ungewöhnlicher Fakten, vielleicht ein bisschen mehr abseits des eigentlichen, des Spielgeschehens, vielleicht ein bisschen mehr Bunte, ein bisschen mehr Gala, ein bisschen mehr drumherum und weniger sportliche Fakten zu der Person, zu den Personen, die ich jetzt suche. Wer bin ich? Ich spielte lange Zeit in Berlin. Allerdings wurde ich nicht in Berlin geboren, sondern in Potsdam. Meine Frau lernte ich an dem Abend kennen, als ich in einem Nachtclub vor die Tür bzw. des Feldes versiesen wurde. Das allerdings weiß ich nur noch aus Erzählungen, weil ich sehr alkoholisiert war und mich an diesen Abend kaum noch erinnern kann. Am nächsten Tag, nach diesem besagten Abend, schrieb ich dann über einen Messenger diese Frau an und fragte sie, wollen wir uns nicht mal treffen? Und sie sagte, du, wir haben uns bereits gestern Abend schon getroffen und davon wusste ich gar nichts mehr. Soll ich dir nochmal zwei kleine Tipps geben für die Anstoß-Kult-Fans? Aber du kannst ja schon mal einloggen.
Ja? Soll ich es schon sagen oder noch auf die beiden Tipps warten?
Wahrscheinlich weißt du es jetzt schon, dann hör du mal ganz kurz weg, Auge. Ich bin bekannt, auch wegen meiner vielen und großen Tätowierungen am Körper und auffällig auch wegen meiner Haarpracht. Na, wer bin ich?
Robert Andrich.
Und ich machte erst vor gut einem Jahr, was machte ich vor gut einem Jahr?
Mein erstes Länderspiel
für die deutsche Fußball-A-Nationalmannschaft. Inzwischen bin ich selber der Türsteher neben fußballerischen Feingeistern im Mittelfeld. Aber da entsprechende, wie zum Beispiel Toni Kroos oder Ilkay Gündoğan, ihre Karrieren an den Nagel gehängt haben, verbindet man auch tatsächlich mein Gesicht mit der Zukunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Ich bin Robert Andrich, das hast du sehr gut gemacht. Und übrigens für alle, die auf sowas stehen, in einem anderen Kontext habe ich mich da gerade so ein bisschen eingelesen. Es gibt den YouTube-Kanal Die Andrichs. 15.400 Abonnenten. Interessant, was man da alles so erfährt. Muss man wollen, sage ich jetzt mal.
Das ist die Gala zum Gucken dann?
Ja, quasi, ja.
Ja.
Also ich habe noch einen zweiten Spieler. Du weißt es wahrscheinlich jetzt schon, aber ich möchte es trotzdem nochmal einführen.
Wie soll ich das jetzt schon wissen? Du hast ja noch gar nichts gesagt.
Ja, okay, aber du hast ja manchmal so eine leise Ahnung. Ich bin das komplette Gegenteil. Man könnte auch sagen, ich bin der komplette Gegenentwurf zu Robert Andrich. Und zwar erfährt man über mein Privatleben und über meine Ehe mit meiner Frau Luisa so gut wie gar nichts. Ich falle weniger auf durch markige Sprüche. Ich falle mehr auf durch mein soziales Engagement abseits des Fußballplatzes. Ich setze mich unter anderem ein für das Hopp-Kinder-Tumor-Zentrum als Pate, um Kindern so ein bisschen mehr Sonne in den düsteren Alltag zu bringen.
Außerdem setze ich mich ein für Trinkwasser in Afrika. Das Ganze für World Vision mit meinem Mannschaftskameraden Jonas Hofmann. Und außerdem kämpfe ich auch, vielleicht auch ein bisschen durch eigene Erfahrungen, die ich gemacht habe, gegen Rassismus ganz generell und auch gegen Rassismus in Deutschland.
Ich weiß es.
Ich komme ursprünglich aus Hamburg.
Ja.
Und habe einen...
Mein Nachname hat drei Buchstaben.
Richtig. Mein Vater ist Ivora und meine Mutter ist Deutsche und ich heiße...
Jonathan Ta.
Jonathan Ta, 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 Ta. Ist richtig, 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 richtig. Und ich wechsle wahrscheinlich zum FCB. Zu welchem verrate ich noch nicht. Denn auch der FC Barcelona Bayern. Oder Bayern. Ja, sehr, sehr gut. Okay. Auch ich habe eine doch recht große, muss man schon sagen, Karriere in der Nationalmannschaft. Allerdings schon hinter mir. Ich verkaufe gerade im Internet mein Protz-Anwesen mit einem Pool im ersten Stock von meinem Schlafzimmer erreichbar, mit einer Regendusche, wo das Wasser von unten und nicht von oben kommt, mit einem riesengroßen Außenpool, mit einer Küche für 65.000 Euro und mit einem riesengroßen Gym auch im Keller. Und dieses Haus, dieses Anwesen verkaufe ich gerade. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass ich bald aus Frankfurt weggehe? Oder bedeutet das einfach nur, dass ich woanders wohnen möchte in der Main-Metropole?
Also muss es ein Spieler von Eintracht Frankfurt sein?
Ja, mit viel Geld, mit einer großen Karriere in der Nationalmannschaft.
Mario Götze?
Es ist Mario Götze. Wurde mir ganz...
Wusste ich nicht, dass er gerade sein Zuhause verkauft.
Es gibt tatsächlich so eine Instagram-Seite. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum mir die angezeigt wurde. Aber das Anwesen von Mario Götze mit kompletter Roomtour, da gibt es so einen ziemlich anstrengenden Immobilienmakler. Ich glaube, anstrengender Immobilienmakler ist so ein bisschen so ein Stabreim, ne? Also das ist sozusagen ein Synonym, würde ich sagen.
Das eine beinhaltet das
genau.
Andere.
Also something unreal, der brüllt immer irgendwie am Anfang, you wanna see something unreal. Und da kann man das Anwesen von Mario Götze sehen, sich daran ergötzen. Genau, also das war ein bisschen Celebrity von mir und...
Ja, fand ich aber gut.
Ja? Mal ein bisschen was, ein
ja,
bisschen,
fand
bisschen
ich
bunt.
Gut. Ja, genau, damit haben wir ganz viele Leute reingezogen, die mit Fußball eigentlich gar nichts anfangen können.
Alle die beim Friseur sitzen und dann diese Hauben aufhaben, die so aussehen, als hätte man sie in Alufolie eingewickelt und dann noch so ein Ding oben drauf, ja. Die dann halt in diesen, wie sagt man so schön, in diesen Yellow Press Zeitschriften blättern, die haben wir jetzt alle gekriegt, ne?
Endlich haben wir die Zielgruppe, auf die wir schon längst scharf sind, auf die wir schon seit Jahren scharf sind. Wie viele Folgen hat es gedauert? Es hat, weiß ich gar nicht, wie viele Folgen es gedauert hat. Ist das die 210. Folge? Ach, guck doch selber nach. Wir haben auf jeden Fall lange gebraucht, um diese Zielgruppe für uns zu gewinnen. So, aber jetzt mit meinem Quiz vertreibe ich all die wieder, weil bei mir geht's um Fußball. Bei mir geht's um den Kicker. Ich liebe ja die Kicker-Elf des Tages. Und wir haben ja auch schon häufiger mal in diesem Podcast thematisiert, dass die Kicker-Redakteure sehr streng sind, wenn es darum geht, Noten, Spielernoten ja. nach Spielen zu verteilen. Wie ein strenger Lehrer, der vielleicht sogar den Schüler mag, aber nicht über seinen Schatten springen kann und vielleicht einfach mal nach einer guten Leistung eine 1 oder eine 1- im Kicker-Sprech wäre das eine 1,5 verteilt. Nein, die Noten sind manchmal gar nicht so gut. Und das haben wir schon häufiger festgestellt, wenn wir nämlich selber als Reporter am Wochenende im Einsatz gewesen sind. Ich mache das regelmäßig. Ich gucke dann am Montag bei kicker.de nach, wie haben denn die Kollegen das Spiel bewertet, das ich ja auch gesehen habe, um mal so einen Abgleich zu bekommen. Und wir sind nicht immer einer Meinung, so viel kann ich verraten. Und ich habe mir die aktuelle Kicker-Elf des Tages, also die Elf des vergangenen Spieltages, angeguckt. Und du sollst einfach mal die Noten raten. Und alle zu Hause können auch mitraten. Ich sage dir, wer im Tor steht, das ist nämlich Gregor Kobel ja. von Borussia Dortmund. Welche Note hat der wohl bekommen für seinen Auftritt gegen Gladbach?
3,5.
Naja, es ist die Kicker-Elf des Tages. Also der muss ja gut gewesen sein, sonst hätte er es ja gar nicht in die Elf des Tages geschafft. Du sagst nur eine 3,5.
Kicker-Elf des Tages, sorry, das habe ich nicht mitbekommen. Das, okay, Kicker-Elf des Tages, nee, ja. Gut. Dann sage ich eine 2,0.
Eine 2,5. Mhm. Es ist eine 2-. Aber mit einer 2- kommst du als Torhüter in die Kicker-Elf des Tages. In der Abwehr, der Kicker lässt mit der Dreierabwehrkette spielen. Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach. Welche Note hat er bekommen?
Eine 2.
Eine 2,5 auch, wie Kobel. Ebenfalls in der Abwehr der gerade schon angesprochene Jonathan Tah. Wie hat der abgeschnitten? Wie ist der bewertet worden?
Gegentor bekommen gegen St. Pauli, Traumtor. 2,0,
also eine 2.
Okay.
Wir beide haben ihn gesehen, Willi Orban, der hat mit Leipzig in Kiel gewonnen, 2-0. Er auch, ist auch in die Kicker-Elf des Tages berufen worden. Welche Note hat er bekommen?
2,0.
Richtig. Im Mittelfeld Atakan Karasor, der am Freitag in einem spektakulären Spiel mit dem VfB Stuttgart gegen Union Berlin 3-2 gewonnen hat. Ich habe es live gesehen auf der Zone. Der ist in der Kicker-Elf des Tages. Er hat auch das Tor geschossen, das dritte Stuttgarter Tor. Atakan Karasor, der Ex-Kieler. Welche Note hat er gekriegt?
1,5.
Eine 2. Ebenfalls dabei Josua Kimmich, der mit den Bayern 4-2 gegen Heidenheim gewonnen hat.
2,0.
2,5. Dann Paul Nebel. Er traf für Mainz gestern, aber sein Tor hat nicht gereicht, um aus Wolfsburg Punkte mitzunehmen. Mainz und Nebel haben 3-4 verloren, aber für Paul Nebel hat es gereicht, um in der Kicker-Elf des Tages aufzutauchen. Welche Note hat er bekommen?
2,5.
Eine 1,5. Jamal Musiala, er wurde eingewechselt beim Sieg der Bayern gegen Heidenheim, hat auch 2 Tore zu diesem Erfolg beigesteuert. Welche Kickernote gab es für Musiala?
1,5.
Eine 1.
Okay, wow.
Fehlen noch 3 Stürmer. Der erste, Mohamed Amoura. Wie gesagt, siegreich mit Wolfsburg gegen Mainz. Welche Note?
1,5.
Richtig.
Ja, der erste. Juhu.
Sein Kollege Jonas Wind, Doppeltorschütze, wurde eingewechselt in der 46. hat 2 getroffen. Deshalb hat auch Wolfsburg gewonnen. Welche Note gab es für Jonas Wind?
1,0.
1,5. Und ebenfalls eingewechselt, ebenfalls zweifacher Torschütze, Freitag mit Stuttgart gewonnen. Gegen Union Berlin, Nick Woltemade. Auch er taucht in der Kicker-Elf des Tages auf. Mit welcher Note?
1,5.
1,0.
Okay. Weißt du,
gar nicht so einfach. Nee, ne?
Überhaupt nicht einfach. Weißt du, was mir mal Thorsten Lieberknecht im Trainingslager in Spanien verraten hat? Der hat an so einem Medienabend mal gesagt, dass er ja auch irgendwie sehr, sehr wilde Zeiten in Mainz hatte mit so ganz viel Verrückten, unter anderem mit Ansgar Brinkmann und wer da alles noch so mit dabei war. Und da waren irgendwie schon so ein paar, wie er gesagt hat, so ein paar Versprengte dabei, aber ganz herzliche mit dem Herz am rechten Fleck. Und da hat er mir gesagt, da war damals auch immer noch einer rund um das Team, der Mainzer, der so einen Nebenberuf hatte. Und zwar hat er noch für die lokale Zeitung gearbeitet. Und der war dann immer für die Noten verantwortlich in der Mannschaft. Also und zwar für die Noten, die dann in der Zeitung standen. Und dem haben sie dann am Ende dann immer noch mal ein Bier mehr oder weniger ausgegeben, je nachdem. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das da vielleicht auch so sein könnte. Oder die Kickernoten sind auch so ein bisschen. Die Kickernoten sind aber auch so ein bisschen wie so ein Jurastudium, ne? Ich glaube, wenn du als Jurist oder Juristin die vollste Punktezahl hast, dann hast du 15 Punkte, aber eigentlich wissen alle, das ist nicht zu erreichen. Und ich glaube, der absolute Oberstreber ist jetzt Jamal Musiala und in diesem Fall Nick Woltemade, die haben dann die 1,0 geschafft, aber eigentlich wissen alle, eine Kickernote 1 ist eigentlich nicht zu erreichen.
Es gibt immer, bevor die Noten veröffentlicht werden, eine Notenkonferenz beim Kicker. Also die sitzen zusammen, die machen sich Gedanken, die müssen sich auch irgendwie auf die 11 Namen verständigen und das ist nicht mal eben so ausgewürfelt und so wie Thorsten Lieberknecht das vor wie vielen Jahren, 10, 11 Jahren beschrieben hat und das war ja auch schon länger her, weil das ist ja eine Geschichte aus seiner aktiven Vergangenheit in Mainz. Also so ist es definitiv nicht mehr. Die verwenden sehr viel Hirnschmalz, um am Ende dann Noten zu veröffentlichen. Aber sie sind anspruchsvoll. Ich glaube, das kann man festhalten.
Definitiv. Definitiv. Die sind anspruchsvoll und man muss dann erstmal so, den lieben Kollegen gefallen.
Welche Note würdest du der heutigen Anstoßfolge geben?
Wir sind ja auch
welche
anspruchsvoll.
Welche Note kriegen wir heute?
1,5.
Ja, also würde ich auch sagen. Also eine 1,5 mindestens. Tendenz
steigend.
Richtung 1. Wegen meines lyrischen Einstiegs am Anfang. Um das Ganze rund zu machen, müsste ich jetzt eigentlich einen Weihnachtssong auf die Spotify-Playlist packen. Mache ich aber nicht. Ich pack rauf von Jonas Schulze. Party in Bild steht. Das ist nämlich der neue Superhit. Jonas, von den Discountern Staffel 4 läuft. Du hast neulich ja die Kokain-Cowboys empfohlen oder den Kokain-Cowboy. Ja. Habe ich mir angeguckt.
Und?
Hat mich auch reingezogen. Ich möchte an dieser Stelle Staffel 4 von die Discounter empfehlen. Und zu deiner Empfehlung kann ich noch sagen, vielleicht haben einige auch diese Amazon Prime-Serie geguckt. Es ist ja schon so, dass da ein Krimineller sehr glorifiziert wird. Ne? Der wird da auf ein Schild gehoben, dass er ja eigentlich so gar nicht verdient. Also es geht um jemanden, der dafür gesorgt hat, dass in Kolumbien möglichst viel Geld mit dem Verkauf von Kokain eingenommen wird. Und er war sozusagen für den Koks-Transfer von Kolumbien nach Europa zuständig und hat eine bewegte Vergangenheit, die auch auf dem Hamburger Kiez stattfand. Und ja, der.
Du darfst das Ende aber noch nicht verraten. Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Bitte nicht verraten, wie es ausgeht.
Ach so, ich dachte, du bist längst durch, weil du mir das empfohlen hast.
Ja, aber
ja, ich bin durch damit.
Okay.
Also sagen wir es mal so. Nein, ich sag gar nichts.
Nein, das kann ich verstehen, was du meinst. Ich finde, aber es kommt natürlich, finde ich, immer auf die Kontroverse drauf an. Und zwar musst du vielleicht ja auch manchmal ganz nah ran, um etwas beurteilen zu können. Und in diesem Fall ist ja das Stilmittel, dass du so nah rangehst, dass du letztendlich mit dem Verbrecher sprichst, dass der Verbrecher sich dir gegenüber äußerst. Und wo ich dir zustimme, ich kenne die letzte Folge nicht, ist natürlich die journalistische Einstellung dazu, gibt es nur in Teilen, vor allen Dingen gerade zu Beginn der Serie, dass das noch so ein bisschen eingeordnet wird. Aber ich gebe dir schon recht, dass man so ein bisschen mit dem Stockholm-Syndrom durch die Gegend fährt in dieser Serie, sodass man eher mit diesem Verbrecher sympathisiert, also in Anführungsstrichen, vor dem Hintergrund, dass er natürlich so ein Stück weit auch wie so ein Actionheld dargestellt wird, ne? Als der Gewiefte.
Genau,
die
Serie heißt German Cocaine Cowboy.
Ja.
Und es geht um Joe Marx, der ist vom Hamburger Rotlichtmilieu bis an die Spitze des berüchtigten Cali-Kartells in Kolumbien geschafft hat.
Ja.
So. Weihnachtssongs gibt's aber trotzdem nicht. Wir empfehlen Sex and Crime. Es geht auch um Sex, aber hauptsächlich um Crime. Und was empfiehlst du denn? Was ist denn dein Beitrag für unsere Playlist?
Ich habe mit Robbie Williams angefangen. Ich finde, Forbidden Road ist ein unfassbar toller Song. Ich finde, Robbie Williams, ob man die Musik mag oder nicht, ist ein unfassbar toller Künstler. Man hat während seiner ganzen Karriere immer so ein bisschen das Gefühl, entweder sieht er so ein bisschen so aus wie Brad Pitt in Mr. und Mrs. Smith, also so richtig gut, oder er ist irgendwie mal so der Abgewrackte. Und diese ganzen Phasen seines Lebens finde ich tief beeindruckend. Und jetzt scheint er mal wieder so eine Phase zu haben, mit 50 Jahren inzwischen ja auch, in der es ihm richtig gut geht. Ich bin gespannt auf diesen Film, der ab Januar rauskommen wird. Und ich finde den Song Forbidden Road einfach sensationell. Und ich packe mit lieben Grüßen an einen Freund und Kollegen auch noch die Rolling Stones rauf mit Gimme Shelter.
Okay, und zu Robbie Williams fällt mir ein, der hat bestimmt auch mal bei Joe Marx eingekauft. Vielleicht kennen die sich sogar. Wir sollen ja immer noch sagen, bei welchen Fußballspielen wir am Wochenende sind. Bist du bei einem Spiel kommendes Wochenende?
Man sagt doch auch, egal welche Bestellung Robbie Williams abgibt, Joe Marx.
Ja, gut. Und jetzt zu meiner Frage, wo bist du im Stadion?
Ich bin am Wochenende tatsächlich beim Beachvolleyball, das heißt, ich werde hier nicht zugegen sein.
Ah ja.
Und von daher,
stimmt, hast du gesagt.
Genau, Beachvolleyball wieder und danach nochmal Fußball und ganz viel Handball mit Tempo-Gegenstoß. Das hört ihr auf dem anderen Ableger dieses Podcasts. Und dann ist ja auch schon bald Weihnachten, ne?
Ja, genau. Ich bin Samstagabend bei St. Pauli gegen Werder Bremen. Das ist dann dieser Audio-Stream, den du vorhin so schön beschrieben hast. Bei sportschau.de kann man das hören. Und wir haben in dieser Folge gar nicht über St. Pauli gesprochen. Das machen wir dann vielleicht mit frischen Eindrücken vom Millerntor am kommenden Montag. Und dann werden wir vielleicht auch mal wieder über Werder Bremen sprechen, denn ja, die Bremer sind hier in den vergangenen Wochen definitiv zu kurz gekommen.
Stimmt, ich stimmt wünsche das euch ganz kurz noch die letzte Frage. Ich wollte die nicht nochmal unterbrechen, habe ich jetzt trotzdem getan, aber stimmt das, dass es das Ablösespiel von Holger Wehlage ist?
Ja, genau. Von Holger Wehlage geht das Ablösespiel. Ja. Völlig richtig.
Das endlich nachgeholt wird.
Das
ne?
ist so. Ja. Genau. Okay. Das wird nachgeholt und ja, jetzt hat man endlich einen Termin gefunden.
Sag nochmal bitte deine letzten Worte, die waren fast so schön wie die Eingangsworte. Ich habe dich unterbrochen. Das ist eigentlich dein Part. Du bist lyrisch, ich unterbreche dich. Wir haben hier so einen Rollentausch.
Schöne Woche, passt auf euch auf. Seid vorsichtig beim Glühwein trinken, nicht zu viel. Und man sollte den Glühwein getrunken haben, bevor er kalt wird. Also kommt gut durch die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.